Noch ein paar kurze Gedanken zu unserem Thema des heutigen Gottesdienstes. Dieser Gedanke der Mission, der Sendung, des Gesandtseins, des Gesandtwerdens, dieses Auftrags, der uns sicher vor Augen steht, immer wieder. Ich denke, das ist eine Sache, die sich durch die ganze Bibel zieht. Von den ersten Seiten bis zu den letzten Seiten. Dass Gott uns diese große Sendung, um die es geht, dass Gott dieses große Ziel, was er mit der Welt hat, dass er uns das deutlich macht, auf die unterschiedlichsten Art und Weisen uns das vor Augen stellt. Als Beauftragung oder einfach als Tatsache. Er stellt uns Menschen vor Augen und sich selbst, wie er das in Angriff nimmt. Und er spricht uns sicherlich auch an und fordert uns auf, uns da einzureihen und uns selbst mit auf den Weg zu machen. Mission ist ja so ein Begriff, der umstritten ist, der vielleicht oft gar nicht so gerne in den Mund genommen wird, weil er sicher auch geschichtlich gesehen mit vielem zusammenhängt, was da auch falsch gemacht worden ist, dass da einfach Kultur transportiert worden ist, statt der Liebe Christi, um die es eigentlich gehen sollte. Eine Sache, die hinterfragbar ist, wo viele Leute die Frage stellen, ist das noch zeitgemäß, können wir, sollen wir das heute machen? Unterdrückt das nicht den Dialog und das Aufeinanderzugehen? Wenn man dem anderen von seinem Glauben erzählt, und da muss man ehrlicherweise sagen, ja, ein Stück weit ist das sicherlich so, aber die Frage ist trotzdem, auf welcher Grundlage stehen wir und warum tun wir Dinge so, wie wir sie tun und mit welcher Begründung? Und ich wollte einfach ein paar Dinge aus dem Alten, aus dem Neuen Testament uns heute Morgen vor Augen stellen, um uns das einfach zu zeigen, wie wichtig offensichtlich Gott diese Gedanken und diese Sendung ist. Es ist auf jeden Fall ein falscher Gedanke zu meinen, so etwas wie eine missionarische Tätigkeit, den Glauben weitersagen oder dieses Anliegen, dass der Glauben verbreitet würde, sei rein neutestamentlich zu sehen. Es wurde da sicherlich anders und gehandhabt, aber dieser Gedanke, dass Gott die ganze Welt im Blick hat, der zieht sich durch die ganze Bibel. Das fängt schon mit Abraham an, den ersten Menschen, den Gott beruft, dem er einen konkreten Auftrag gibt, mit dem er etwas vorhat. Diesem ersten Menschen gibt er schon diesen Gedanken im Endeffekt mit auf den Weg. Ich will dich zu einem großen Volk machen, ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen, du sollst ein Segen sein. Also es geht nicht nur um den Segen für Abraham, sondern auch Abraham soll ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist schon eine sehr umfassende Aussage. Ist kein konkreter Auftrag, da jetzt irgendwas zu verkünden oder das ist noch gar nicht so konkret festgemacht. Aber die grundsätzliche Aussage, Gott hat alle Geschlechter der Erden, Gott hat die ganze Welt im Blick, schon in diesem Moment, als er Abraham beruft und ihm diese Zusage macht, eine große Nation aus ihm zu machen. Israel war dann das berufene Volk unter vielen Völkern, aber es ging darum, dass in diesem Volk die ganze Menschheit gesegnet werden sollte. Das war von vornherein die Zielsetzung. Ein anderer Vers, willkürlich rausgegriffen, es gibt sehr, sehr viele im Alten Testament aus dem Propheten Jesaja, die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Das ist auch so ein ganz zentraler Gedanke, den wir im Alten Testament oft finden, dass die Völker sich aufmachen, um sich bei Gott zu versammeln oder auf dem Berg Zion oder in Jerusalem oder um den Tempel. Das ist so dieser Gedanke, vielleicht anders als wir das heute neutestamentlich kennen. Da steht eher so dieser Gedanke im Mittelpunkt, die Menschen kommen, sie versammeln sich um Gott. Da ist dieses Zentrum, dieses geistliche Zentrum Jerusalem, der Tempel mit der Bundeslade und mit dem Heiligtum. Und die Menschen kommen, um sich dort zu versammeln, um dort gesegnet zu werden. Aber diese Perspektive ist von vornherein da. Diese, diese Offenheit eben nicht nur für diesen kleinen Kreis Israel, sondern diese Offenheit und dieser unbedingte Wille, dass alle Nationen gesegnet werden sollen. Ich glaube, das müssen wir unbedingt festhalten, auch vom Alten Testament her. Gott hat von jeher universal gedacht an dieser Stelle, auch wenn sein Heilsweg dann in Einzelnen sehr speziell war. Gott hat einen universellen Gedanken gehabt. Das hat sich dann im Neuen Testament ein bisschen gewandelt, so von der Art und Weise, wie man mit diesem, oder es wurde dann eine konkretere Beauftragung. Im Alten Testament war das so zentriert auf Israel, auf dem Berg Zion, auf Jerusalem, im Neuen da eher so eine Komm-Struktur, also dass die Leute kommen sollten, um gesegnet zu werden. Im Neuen Testament ist die Entwicklung dann andersrum, dass die Menschen gesandt werden, um auf andere zuzugehen. Also so ein Gehen, ein Gesandtwerden, einen Auftrag erfüllen und das Evangelium weitersagen. Es geht um eine ganz ähnliche Sache, aber die Art, wie sie angegangen wird, ist in diesem Moment eine andere geworden, indem Menschen gesandt werden. Aber bevor wir uns das angucken, was das für die Gemeinde bedeutet, vielleicht noch ein grundsätzlicher Gedanke, dass ja auch Jesus mit einer Mission, mit einem Auftrag, mit einer Sendung hier auf der Erde gewesen ist. Und nur er kann ja letztlich das Zentrum dessen sein, was auch wir glauben, was auch uns dann bewegt und was wir weitergeben. Er ist der Maßstab all dessen, was wir glauben, und er ist auch der Maßstab unserer Sendung, unseres Auftrages. Jesus war gesandt. Im Philipperbrief wird uns das schön in einem kurzen Hymnus vor Augen gestellt. Er ist Fleisch geworden, also er wurde Mensch. Er hat seine Heimat verlassen, so wie Abraham das damals getan hatte. Er musste auch seine Heimat verlassen. So hat Christus das auch erlebt. Er hat den Himmel verlassen, er ist Mensch geworden und er hat hier einen Auftrag ausgeführt. Als Mensch. Er hat Menschen gedient, er war für Menschen da. Und das, was er getan hat, das war dann ja zutiefst eine geistliche Angelegenheit, indem er dann verraten wurde, gelitten hat, gestorben ist, auferstanden ist. Dieser Dienst Jesus bei allem, was er auch auf menschlicher Ebene Gutes getan hat für die Menschen. Aber das, was er getan hat für uns, das war eine zutiefst geistliche Sache. Und ich glaube, auch das gehört zu unserer Sendung dazu, bei all dem, das eigentlich selbstverständlich sein konnte, dass man Barmherzigkeit üben soll und dass man für Menschen da sein soll. Aber die eigentliche Sendung hat eine geistliche Dimension. Da geht es um ein geistliches Leben. Da geht es um ja das, was Jesus in seinem Sterben und Auferstehen für uns getan hat, eben um diese Erlösung. Das war die Mission Christi. Auch er hat sich senden lassen, er ist gekommen und er hat verkündet und er hat vor allem das gelebt und das Entscheidende für uns bewirkt, damit wir im Endeffekt dann auch gerettete und auch gesendete Menschen sein könnten in der Zukunft. Christus ist der Maßstab. Und dann die Sendung der Gemeinde. Das ist sicher auch ein vielfältiger Gedanke und da hängt viel dran. Ich habe mir mal die Evangelien angeguckt, zum Schluss nach den Schlusswörtern in den einzelnen Büchern. Wir haben ja vier Evangelisten, die ein Evangelium schreiben, die von dem Leben Jesu berichten. Und dann haben wir die Apostelgeschichte auch noch, wo auch noch Abschiedsworte mit dabei sind. Und wenn man sich diese fünf Bücher mal anschaut, dann ist eigentlich in allen dieser Bücher ist so ein Abschiedswort, ein Sendungswort vorhanden. Aber jeder hat so eine andere Brille, so einen anderen Schwerpunkt, den er uns deutlich macht. Die bekannteste Stelle ist sicherlich Matthäus 28, das, was wir den Missionsbefehl nennen, wo dieser Aspekt ganz stark vertreten ist, dass alle Nationen zu Jüngern gemacht werden sollen. Also da geht es um die Nachfolge, um die Jüngerschaft, um das Lehren, das, was Jesus uns gesagt hatte, das soll allen beigebracht werden. Das sollen sie einüben in ihrem Alltag, in ihrem Leben miteinander. Das ist ein Teil dieser Sendung. Markus legt ein anderes Gewicht in diesem Schlusswort. Er sagt, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Und dann redet er von Glauben und von Seligwerden. Gar nicht unbedingt so von der Nachfolge. Ihm war diese Entscheidung offensichtlich wichtig. Nur wer glaubt, der wird selig werden. Das ist sein Schwerpunkt, den er hier legt und der weitergesagt werden soll. Lukas redet in seinem Schlusswort von Vergebung der Sünden für alle Völker. Das gepredigt wird in seinem Namen, Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt in Jerusalem an und seid dafür Zeugen und ja, und dann geht's weiter. Redet davon, dass die Menschen Vergebung brauchen. Buße ist so ein komisches Wort, dass sie umkehren sollen, dass sie umdenken sollen, dass sie ihrem Leben eine neue Richtung geben sollen. Redet davon, dass Menschen Vergebung brauchen und dass diese Vergebung bei Jesus Christus zu finden ist. Und Johannes, das ist ja so der mehr theologische Jünger, der hier geschrieben hat, er sagt in seinem Sendungswort zum Schluss, aber ich glaube, das ist auch sehr wichtig, weil es ein sehr starkes Fundament in dem Moment legt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist das, was er in diesem Sendungswort uns mit auf den Weg gibt. Also die gleiche Autorität, die Christus hat, mit der gleichen Autorität oder mit der gleichen Beauftragung sind wir als Gottes Kinder auch gesegnet. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das sind so die vier Aspekte, die alle zusammengehören. Ich glaube, wir können sie nicht trennen. Die ergänzen sich, die machen in der Gesamtheit dann das christliche Leben aus und auch das aus, was wir leben und was wir weitergeben sollen. Es wäre schade, wenn man sich da begrenzt auf das eine oder auf das andere. Alles gehört zusammen. Und ich habe von einem fünften Text geredet, von der Apostelgeschichte, der Vers 1, Vers 8. Auch nochmal so ein Abschlusswort, wo Jesus den Heiligen Geist verheißt und dann den Jüngern einfach sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und es geht in Jerusalem los und dann in konzentrischen Kreisen wird es immer größer. Judäa, Samarien, bis an das Ende der Erde. Das ist dann eher so ein ganz praktischer, geografischer Aspekt, der hier zum Tragen kommt. Ihr werdet ausgerüstet von Gott und dann wird sich das Evangelium ausbreiten in die unterschiedlichsten Regionen und Richtungen. Und das, was da zu sagen, was zu verkünden ist, ja, das haben wir ja in den Schlussworten der Evangelien gehört, was die Jünger den Menschen mit auf den Weg geben sollten. Was ich wichtig finde, von der Bibel her zu sagen, dass es immer wieder zum Ausdruck kommt, dass es um alle geht, um alle Menschen, um alle Nationen, alle Völker. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist die Zielsetzung. Das möchte er im Endeffekt. Alle Menschen sollen es hören. Ist das dann hochmütig? Manchmal muss man sich solchen Fragen ja stellen. Bilden wir uns ein, was Besseres zu sein? Es ist schwierig, auf solche Fragen zu reagieren. Und trotzdem glaube ich, dass wir mit unserem christlichen Glauben etwas Besonderes haben. Dass es in keiner Religion so etwas gibt, dass man an eine Person wie Christus glaubt. Dass er für uns gestorben ist, dass er unsere Schuld in dieser Art und Weise bereinigt und wegnimmt. Das ist etwas Einzigartiges, was wir als Christen anbieten können und wovon wir als Christen reden können, was Gott uns geschenkt hat. Es wird oft gesagt, der christliche Glaube, der sich ausbreitet, der vielleicht auch in andere Länder geht, macht Kulturen kaputt. Gibt sicherlich Beispiele aus der Vergangenheit. Gibt sicherlich auch Beispiele von Missionaren, die Dinge falsch gemacht haben, die Kultur gebracht haben oder mehr Kultur gebracht haben als Glauben, die Kleidervorschriften und Musikstile und Lebensweisen mitgebracht haben, viel mehr als den Glauben an Christus, der war dann auch noch dabei. Da muss man sicher aufpassen und da ist sicher manches falsch gemacht worden und es ist sicher auch schwer, das wirklich richtig zu machen, weil man ja aus seinem Umfeld kommt und das kann man ja nicht einfach so abstreifen. Und trotzdem dieser Vorwurf, die Verkündigung des Evangeliums macht Kulturen kaputt. Ich finde das eine sehr gewagte und dreiste Aussage eigentlich. Sicherlich wird sich manches ändern. Klar, gehen vielleicht Dinge verloren. Es ist ein Extrembeispiel, was ich euch schildern möchte. Aber ich glaube, es macht deutlich, worum es im Endeffekt geht. Und ich denke, das ist auch in kleineren Maßstäben gültig. Ich habe euch vor ein paar Predigten erzählt von einem Film, den ich vor kurzem gesehen habe. Ihr kennt, oder manche kennen sicherlich diese Geschichte von diesen ermordeten Missionaren, die in Südamerika unter den Aucas, hießen sie, glaube ich, missioniert haben und dort getötet worden sind. Über viele Jahre hat es sich ergeben, dass dann trotzdem unter diesen Indianerstämmen sich der Glaube ausgebreitet hat. Und ein Sohn eines dieser ermordeten Missionare, der nach 40 Jahren dann wieder in diesem Gebiet war, der sagte das so. Er kannte das ja von seiner Vergangenheit, aus seiner eigenen Anschauung. Als kleiner Junge war er mit dabei gewesen. Er sagte, unter diesen Indianern gab es nie Großväter. Weil die so verfeindet untereinander waren, weil da so dieses Racheprinzip herrschte, dass die Menschen einfach nicht so alt geworden sind, zumindest die Männer nicht. Es gab da praktisch keine Großväter, weil die vorher umgebracht worden sind von irgendjemandem. Er hat als kleiner Junge dann erleben müssen, wie sein Vater als Missionar dort gestorben ist. Und das war dann nach 40 Jahren so eine Schlussfolgerung für ihn. Ich habe meinen Vater verloren. Er kann meine Kinder nicht sehen. Also mein Vater sieht die Enkelkinder nicht. Aber unter diesen Indianern gibt es jetzt viele, viele Großväter. Und mein Vater hätte sich darüber gefreut. Ich glaube, das ist so ein sicherlich ein ziemlich krasses Beispiel, dass Kultur verloren gehen kann, aber dass das Evangelium etwas Gutes und etwas Neues hineinlegt in die Lebensweise von Menschen. Sicherlich werden sich Dinge verändern, aber nicht Kultur ist etwas Bewahrenswertes, aber man darf es auch bewerten und vielleicht ist auch nicht alles bewahrenswert. Man muss diese Menschen, und gerade wenn man Menschen aus solchen Umfeldern befragt, dann auch wahrnehmen, dass die im Nachhinein sagen, was haben wir in Angst und in Schrecken gelebt in dieser Zeit. Das, was wir so romantisch verklärt dann als Kultur sehen und was da schön aussieht, ist manchmal dann auch sehr problematisch für die Menschen selber. Die Sendung, die Gott uns gibt, ist etwas ganz Wesentliches und Wichtiges. Er möchte alle Menschen erreichen und an dieser Sendung, da stehen wir mit dran. Und ich wünsche mir das für mich und für uns alle, dass wir nicht blind loslaufen, aber dass wir offen sind für die Fingerzeige Gottes in unserem Leben, dass wir das, wo er uns anspricht und wo er sagt, ja, in dieser Richtung kann es jetzt weitergehen, in dieser Richtung sind Schritte zu tun, nach Jena in den Nachbarn, in die Nachbarschaft, oder nach Ägypten oder sonst wohin. Die Welt ist groß. Wenn wir diese Fingerzeige Gottes hören, dann wollen wir dafür offen sein und wollen diesen Fingerzeigen auch Raum geben. Gott hat eine große Sendung. Er hat uns das selbst vorgemacht in seinem Sohn, wie er sich das vorstellt. Und wir dürfen ihm nachfolgen. Das ist einer der Aspekte unseres Christseins, ihm zu folgen. Möge Gott uns da immer wieder auch Weisheit und Offenheit und die Freude am Gehorsam schenken, wenn uns Dinge bewusst werden. Amen.